Taste for Change bei Staufen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Janice Köser und ich bin Manager der Akademie bei der Staufen AG. Wir bei Staufen sind davon überzeugt, dass in jedem Unternehmen ein noch besseres steckt. Heute zu Gast bei mir ist Anders Inzet. Er ist Wirtschaftsphilosoph und vertrauter Sparringspartner für internationale Vorstandschef und politische Lenker. Für mich, lieber Anders, das haben die Medien schon gut auf den Punkt gebracht, bist du der Rock'n'Roll-Plato. Schön, dich bei uns zu haben und schließlich zählst du ja im Moment zu den gefragtesten Talkgästen, Diskutanten und Keynote-Speakern quer über Europa. Und du giltst als einer der globalen Business-Vordenker, die die Zukunft der Unternehmensführung nachhaltig gestalten und verändern werden. Vom Oscar des globalen Management-Denkens, dem Design Thinkers Ranking, wurdest du so betitelt und ich kann das nur bestätigen. Du verbindest Technologie, Gesellschaft und Wissenschaft so miteinander, dass sie auf ganz ungewöhnliche Art und Denkweise in Triologie gemeinsam stehen und einfach wahnsinnige Gedankentanks geben. Das bringt mich einleitend auch zu meiner ersten Frage an dich, Anders, die mir unter den Nägeln brennt. Was können denn Unternehmenslenker von Philosophie lernen?
Danke dir, Janice. Ich glaube, das pauschal zu beantworten ist natürlich in der Unternehmenswelt heute aufgrund der hohen Komplexität sehr schwierig. Ich glaube, dass jeder Unternehmer und jedes Company hat im letzten Endes unterschiedliche Herausforderungen. Was ich glaube, ist wichtig, ist einfach dieses grundsätzliche Verständnis für diese Interesse, Neugierde zu lernen, also die philosophische Kontemplation, wenn man so will. Also entweder sind keine von uns Philosophen oder wir sind alle Philosophen. Ich glaube, dass wir heute ganz viele ethische Fragestellungen haben, die auf den Tischen der Entscheider landen. Und da kann uns die philosophische Denkschulen sonst sehr hilfreich sein können. Und das ist für mich auch die Überleitung. Ich habe sehr lange auch Philosophie gelesen und konnte das nicht mit der Wirtschaft verbinden, habe aber gemerkt durch die technologische Herausforderung, die Gesellschaft, die wir gebaut haben, dass die Grundlage des philosophischen Denkens ist jetzt sehr relevant. Und von daher glaube ich, dass jedes Unternehmen kann da täte gut, mal ein paar Philosophen auch einzustellen, um einfach alles auf den Kopf zu stellen und Dinge zu hinterfragen. Wir haben genug Informationen, wir haben genug Antworten, wir brauchen mehr Fragen.
Anders, aus unseren Gesprächen ist besonders eine Aussage von dir im Gedächtnis geblieben. Du hast mal gesagt, if we want to understand society, we must rethink the economy. Seit 70 Jahren perfektionieren wir ja so die Kunst des Rechthabens, des Optimierens. Wie sollte denn diese neue Wirtschaft deiner Meinung nach aussehen? Also wie sehen so Bolzplätze, Sportplätze, Greenfields der Zukunft aus? Denn schließlich sind das ja die Orte, an denen so Lernen und Trainieren stattfinden darf und aus denen dann die High-Performer von morgen hervorgehen.
Ja, was wir merken, ist auf jeden Fall, dass wir heute so eine Art humanistischer Ökokapitalismus brauchen. Nachhaltig reicht nicht, es muss auch sozial sein. Der neue Chef im Unternehmen ist das Projekt, es geht um Kollaboration, Co-Kreation und es geht nicht mehr um endliche Modelle, also das Gewinnen und Verlieren, sondern es geht darum, möglichst lange mitzuspielen, eben die Unendlichkeit oder wir schreiben da von der enkelfähigen Gesellschaft. Und wie du sagtest, ja, wir haben die Kunst, Recht zu haben, die Kunst zu optimieren, perfektioniert. Wir haben die Digitalität in unser Leben adaptiert. Also 0-1, schwarz-weiß, deine Meinung, meine Meinung. Und was wir heute brauchen, ist die Kunst, Unrecht zu haben. Also der bin die Philosophie, auf deine erste Frage zurückzukommen. Aber nicht diese Fuck-up-Culture und Fehlerkultur und so weiter. Keiner möchte ja Fehler machen. Ich brauche ja kein kreativen Arzt, der am offenen Herz da rum experimentiert oder so einen Piloten, der dann im Anflug auf Frankfurt irgendwie was Neues, sondern es muss funktionieren und da ist eine Analogie zu Bolzplätze schon richtig. In Champions League in der Finale, der Fußball muss das Zusammenspiel funktionieren und dann haben wir eben einen bewusst gewählten Bolzplatz, wo wir halt Dinge versuchen, wo wir lernen, wo die Verletzlichkeit, die Vulnerability, also dieses unangenehme Gefühl, irgendwas, das nicht perfekt läuft, dass man das praktizieren und perfektionieren, trainieren kann, letzten Endes daraus, dass man aus den Fehlern, die man dann zwangsläufig macht, nicht mit dem Ziel, Fehler zu machen, sondern man lernt da was draus und das ist im Endeffekt Zukunft der Wirtschaft von morgen. Und die, glaube ich, ist auch die Grundlage, dass wir eine Stabilität in der Wirtschaft haben, ist die Grundlage, damit wir uns mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen. Und die Old Economy ist tot, die New Economy, also Ferraris und Yachten für alle, kann es und wird es niemals geben. Und es folgt darauf dann letzten Endes das, was ich dann die Quantenwirtschaft nenne.
Wahnsinnig spannend. Deine Arbeit, The Quantum Economy, die ist einfach nur wortwörtlich. Du sprichst in dem Zusammenhang auch von der Q-Economy. Was genau meinst du damit anders?
Ja, The Quantum Economy ist eben das. Die Welt, in der wir leben, ist viel ähnlicher in vielerlei Hinsicht der Quantenphysik, Quantenmechanik, als diese lineare und starren Modelle, auf denen wir aufgebaut haben. Eine Transaktion, wir sagen, Dinge haben einen Wert, aber das ist letztendlich in der Transaktion findet das Ganze statt. Das hat natürlich auch eine Komponente mit Entanglement und Verbundenheit, auch aus dem Denken der Quantenmechanik, ohne da den Bezug zur Quantenphysik, geht es mir vielmehr darum, dass es eine positive Leitidee für die Wirtschaft, für unsere Gesellschaft, der einige Denkschulen und auch einige tolle Initiativen verbindet. Wie ich vorhin sagte, einen humanistischen Ökokapitalismus. Ich glaube schon, dass die Zukunft auch auf den Kapitalismus setzt, aber wir brauchen ein Streben nach mehr Balance. Also nicht das Absolute. Wir sind ja zum Teil gefangen in unsere Selbstverständlichkeiten. Und wir brauchen halt diese Leerräume, das, was zwischen 0 und 1 liegt, das formt die Wirtschaft. Und wir können über Gruppen von Menschen viel aussagen, aber über das einzelne Individuum können wir keine Absolutheit treffen. Das heißt, wenn die Ökonomen sagen, es sieht rosig aus, kommt plötzlich die nächste Krise. Also müssen wir uns auch damit dem Unbekannten auseinandersetzen und nicht nur das Bekannte zu optimieren. Wir brauchen heute eine hohe Ambiguitätstoleranz und das ist auch die Grundlage der Quantenwirtschaft. Natürlich, ja, wir müssen uns reduzieren, limitieren, also reduce. Ja, wir brauchen eine perfekte Kreislaufwirtschaft, einen effizienten Einsatz von Ressourcen. Alles muss wiederverwendbar gemacht werden. Aber vor allem brauchen wir das Rethink, also neue Geschäftsmodelle. Wir brauchen einen neuen Design. Und das kommt natürlich von den Geschichten und unseren Anstrebungen in der Technologie. Und das ist eben auch ein Teil der Quantenwirtschaft, dass wir uns trauen, in dem Unbekannten hineinzutauchen, dass wir das Vertrauen haben in neuen Geschichten und neuen Technologien, weil das ist der große Hebel. Dass die Menschen sich verändern, das geht nicht nur durch Regelung und Steuerung und Limitierung. Das braucht eine intrinsische Motivation. Wir brauchen Anreize. Und diese Anreize ist Teil dieser positiven Leitidee für die Wirtschaft, eben die Quantum Economy. Weil wenn wir zum Beispiel uns den Elon Musk anschauen, er baut ja keine Autos, er baut eine geile Schale, die ist super sexy. Wir wollen sie ablecken, ja fast. Aber das hat letzten Endes einen Raketenmotor drin, hat viel Technologie drin und es geht dann um diese ganze holistische Erlebnis, diese Marke und auch was Apple ja beherrschte. Und das ist, glaube ich, die Geschichten von morgen und das ist ein großer Teil der Quantum Economy, eben, dass wir auch neues Design fordern, neue Geschäftsmodelle wagen und einfach ein Vertrauen in das Unbekannte setzen, statt diese permanente Validierung und Misstrauen, die wir heute erleben.
Ich mag, wie du denkst. Es ist crazy. Ich mag es sehr. Mit deinem Ansatz dieser praktischen Philosophie bist du auf jeden Fall alles andere als Standard, alles andere auch als artig. Diese provokanten Thesen, die wirken nachhaltig. Und einer deiner bekanntesten Artikel trägt die Überschrift Leaving Blablaland. Und in diesem Artikel geht es vor allem darum, dass wir heute zu viel Zeit einfach im Redemodus verbringen, ohne jemals zuzuhören oder nachzudenken. Anders ist es so? Was meinst du damit?
Ja, ist ja nichts Neues. Ich meine, die Griechen nannten das Doxa oder das Gerede von Heidegger. Wir haben viel zu viele Meetings. Vor Corona-Zeit waren sie physisch. Jetzt ist es mehr so dieser Modus Zoom zum Zombie. Das heißt, du hast ganz viele Menschen, die sitzen den ganzen Tag in irgendwelche Zoom-Calls und dann müssen sie halt in ihre Freizeit abends dann letzten Endes viel der Arbeit auch erledigen. Also für viele ist das mit der 20- oder 10-Stunden-Woche überhaupt nicht die Realität, sondern eher man ist durchgeballert von morgens bis abend und muss dann abends noch die Kundendinge, die sie auf keine Stundenkontingenten buchen können, weil da läuft das Projekt in Minus. Das ist leider die Realität vieler Arbeitende heute. Und ich glaube, viele dieser Meetings sind überflüssig, die sind Bullshit. Und nur weil jemand vorne steht und liest PowerPoint-Slides, wir haben andere Informations- und Kommunikationskanäle heute und wir sollten eine Hälfte davon vielleicht einfach streichen aus dem Kalender und die andere Hälfte nennen wir dann Co-Kreationstreffen. Wir treffen uns vorbereitet und arbeiten an Geschichten zusammen und durch den Kollaborationsmodus klären wir auf, decken Wissenslücken auf, kriegen eine Offenheit gegenüber der Diskussion, dass es okay ist, auch Dinge nicht zu verstehen, zu wissen, weil es geht heute nicht um einen Transport von Wissen, es geht um eine Gesellschaft des Verstandes. Die Welt ist komplex und da müssen wir uns die Zeit nehmen, auch dass alle mitkommen und dass wir gemeinsam an die Dinge arbeiten. Und das ist nicht durch den eine steht vorne und liest PowerPoint-Slides und 10 Zombies hören zu. Und das ist letzten Endes ein Teil dieser Blabla lernt, wo wir schon hören, aber nicht mehr zuhören, sagen, aber nicht wirklich was aussagen. Und das hat ein bisschen auch mit der Bewusstseinsschaffung für unsere Zeit. Und ich glaube, da können wir einen Teil unserer Meetings einfach mal aus dem Kalender streichen und mehr an gemeinsame Geschichten arbeiten. Wie ich sagte vorhin, der neue Chef im Unternehmen ist das Projekt. Das Unternehmen ist nur so erfolgreich wie das Projekt, an dem wir arbeiten. Das heißt, das ganze Management wird dann verlagert in Technologien, KPIs und so weiter. Aber das Leadership, das wächst dann heraus aus dem Kontext des Projektes und dann ist Management Technologie und Leadership ist menschliche Gestaltung und das, glaube ich, ist so ein bisschen das Modell der Zukunft.
Hier nicken alle kräftig mit dem Kopf, während du genau diese Aussage gerade getroffen hast. Ich kann das nur unterschreiben. In dieselbe Richtung geht ja auch ein ganz anderer wunderbarer Gedanke von dir, Anders. Du hast ihn The Law of Questions genannt. Ist damit gemeint, dass die Menschen, die Fragen haben, neugieriger sind? Oder damit auch offener gegenüber Veränderungen?
Also ich glaube, das Lernen an sich hat ja fast was Existenzielles. Es ist ein Teil unserer Sinngebung im Leben, zu wachsen, zu lernen. Wir kommen ja zur Welt mit einer leeren Festplatte, besitzen offensichtlich die Fähigkeit zu navigieren und zu erkunden. Und dann wird es zunehmend mit unserer Schulsystem, unser Bildungssystem, der ja zu einem, die Krönung der Absurdität, nämlich mit einem Abschluss führt, wo wir dann eine Note bekommen, wie gut wir Daten speichern können für ein paar Stunden. Das ist ja letzten Endes unsere Bildung. Es hat ja mit der ursprünglichen Gedanke von Humboldt auch von Bildung an sich nichts zu tun, sondern das Lernen zu lernen. Und wie lernst du ja? Du erkundest, du stellst Fragen. Also die wunderbare Kunst, Fragen zu stellen, verändert unser aller Leben auf einem Schlag. Also wir brauchen nicht mehr Antworten und Informationen. Das macht die Technologie. Wir brauchen neue Fragen. Das muss man sich natürlich auch trauen. Aber man merkt auch, zurück auf diese Meetings von vorhin, sehr häufig sitzen ganz viele Kolleginnen und Kollegen und verstehen auch nur Bahnhof von dem, was da gepredigt wird vorne. Und wenn niemand sich traut, dann die Frage zu stellen, dann kommt halt keine von den Kolleginnen und Kollegen weiter. Und das ist, glaube ich, eine Grundlage, die wir alle zu Herzen nehmen sollten, dass mehr Fragen ist letzten Endes auch ein Weg zur Sinngebung, weil wir dann natürlich was Neues lernen können. Das Lernen zu lernen, wie ich sagte, ist da die Grundlage und nicht die abschließende Datenspeicherung, die wir haben. Und diese Fähigkeit ist ja auch sehr nah an die Grundlage der Philosophie und das Streben nach Weisheit, dass wir eben die Welt erkunden, dass wir neugierig und kreativ sind. Und das liegt natürlich sehr stark an die intrinsische Motivation, auch die Welt zu verstehen, aber vor allem daran, dass wir auch einfach uns trauen, Fragen zu stellen.
Ein zentraler Punkt deiner Arbeit, deiner philosophischen Arbeit, beschäftigt sich mit der Ethik unseres zukünftigen Wirtschaftslebens, des Business. Werden wir denn zukünftig ein gerechteres und verantwortungsvolleres Wirtschaften erleben? Was denkst du?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber auch eine sehr komplexe Frage. Das hängt letzten Endes damit zusammen, was wir heute jetzt machen. Wir sind in so einem Reaktionsmodus, was ich einstiegs gesagt habe. Wir haben das binäre Leben ja adaptiert. Und ich glaube, wenn wir uns ernsthaft um Gerechtigkeit und Verantwortung kümmern wollen, dann fangen wir halt erstmal an, damit zu definieren, was es überhaupt ist. Also Verantwortung gegenüber wen und gerecht, was heißt das? Ist es gerecht, dass wir also Glücksspermien in diese Welt hineingeboren werden mit diesem ganzen Luxus? Ja? Also wir haben eigentlich eine verdammte Verpflichtung, mehr von unserem perversen Wohlstand zu teilen, tun uns aber offensichtlich bei Klimawandel und Luxuskonsum sehr schwer damit. Ich meine, das Thema ist ja nichts Neues. Das wird ja Greta Thunberg und Fridays for Future in der Form, gibt es ja eigentlich seit 50 Jahren. Der erste Aufschrei für Klimawandel war in 1970 mit 20 Millionen Menschen, die auf die Straße gingen in den USA mit Plakaten. Aber so wirklich die Umsetzung kommt dann erst dann, wenn der Anreiz da ist. Deswegen, ja, wir brauchen ein Streben nach dynamischem Equilibrium, also eine permanente von jeglicher Ausgangssituation, wo wir uns befinden, auf dieser Welt, ein Streben nach mehr Balance. Und das ist ein sehr komplexer Weg dorthin, aber das geht natürlich über die Sensibilisierung der Ungerechtigkeit. Und eine der unfassbaren Entwicklungen, die wir jetzt erleben, ist die Spaltung zwischen Arm und Reich. Also ein großer Teil Mittelstand rutscht ab und wir kriegen einen perversen Wohlstand. Also die Zentralisierung durch die Technologien ist so effizient. Und da stehen wir ganz am Anfang einer radikalen Spaltung in der Gesellschaft, was sehr ungesund ist. Und auf deine Frage zurückzukommen, wir werden dann nur ein gerechteres und ein verantwortungsvolleres Wirtschaften hinbekommen, wenn A, wir uns ernsthaft mit den Schieflagen und Problemen auseinandersetzen und nicht nur das akzeptieren, sondern verinnerlichen und auch eine intrinsische Motivation haben, das zu tun. Und B, dass wir sehr stark an Initiativen arbeiten, die dazu führen könnten, dass ganz viele verschiedene, und es gibt ja tolle Initiativen, also eine Wertebalance-Allianz, dass Werte halt zu Währung werden. Solange die Unternehmen auf der Grundlage der Optimierung zu Kapital ausgelegt sind und Natur und Mensch keine Rolle spielt, dann werden wir auch keine Ausgewogenheit in dem Unternehmen haben. Aber das ist ja nur auf der Bewegung von Shareholder Value, Stakeholder Value hin zu System Value. Und dann kommt natürlich die Komplexität unserer globalen Systems, Afrika, ärmere Regionen dieser Welt, wo wir von Gerechtigkeit und verantwortungsvolles Wirtschaften im Westen ja überhaupt nicht sprechen können. Also kurz zusammengefasst, ja, unternehmerisch muss Natur und Mensch einen Wert haben. Werte müssen zur Währung werden und wir müssen uns mit der Schieflage auseinandersetzen.
Anders, du spielst mit in der Top-Liga der Bestsellerlisten und meistverkauften Wirtschaftsbücher, im Spiegel, im Management-Magazin, im Handelsblatt, um nur so einen kleinen Auszug zu nennen. Und dein jüngstes Buch heißt Das infizierte Denken. Darin nimmst du auch Bezug auf die Pandemie, auf die schwerwiegenden Herausforderungen, die unsere Lebensweise so hervorgebracht haben. Soziale Ungerechtigkeit, du hast gerade schon davon gesprochen, Kontrollverlust des Finanzmarktes, Verschwörungstheorien, Ökokollaps oder zum Beispiel auch die Krise im Bildungssystem. Das klingt zum einen sehr vielschichtig und provokant, zum anderen sehr aufregend für mich. Willst du uns einen kleinen Einblick in dein neues Werk gewähren und was geht es in deinem Buch Das infizierte Denken anders?
Ja, Janice, gerne. Also es geht weniger um Corona. Ich habe das Buch während der ersten Zeit von Corona geschrieben, aber es ist eigentlich eine sehr, für mich zumindest aus meiner Arbeiten, eine sehr präzise Betrachtung unserer Gegenwart. Ich schreibe da in so einer Art neo-ekklesiastischen Stil, wo ich die verschiedene Sichtweise auf unsere Metathemen nehme und gehe da eben zu dem symbolisierten Jahr 1970 zurück, wo ich sage, dass wir aus so einer Art fatalen Nickerchen langsam aufwachen. Das ist so das Dornröschen-Stäfchen auf den Kopf gestellt. Yoko Ono schrieb ihre wunderschönen Poems, Gedichte und John Lennon singt dann so schön Imagine, diese wunderschöne Zukunft. Und wir haben uns ein bisschen bequem gemacht da in unsere Selbstverständlichkeiten und dann kam die böse Hexe Corona und hat uns ein bisschen wachgepiekst. Also wir haben eine Möglichkeit eines Erwachens, aber es ist nicht automatisch, dass da was passiert. Was uns Corona gezeigt hat, ist ja eigentlich, dass diese Herausforderungen ja sehr, sehr radikal sind, aber in meiner Herleitung eben Dinge, die schon seit ganz vielen Jahren oder Jahrzehnten im voller Schwung sind. Die Selbstoptimierungsgesellschaft, die Entwicklung aus der Industrialisierung und die Technologie hin zu einer Zeit, wo wir heute so eine Art Zukunftslosigkeit und eine Müdigkeit spüren. Das spirituelle Loch muss gefüllt werden. Wir haben eine technologischen, selbstoptimierende Gesellschaft, wo wir eigentlich das ja produzieren, was wir auch konsumieren, also unsere Online-Inhalte, und sind sozusagen dann Herr und Knecht in einem, also eine ganz neue Ausgangssituation. Und darum geht es in dem ersten Teil um das infizierte Denken. Es geht darum, dass nicht Corona das wirkliche Problem ist, sondern das Denken an sich. Also wir können auf das Gedachte und unsere Handlungen reagieren, aber wir kommen nicht hinter dem Denken an sich. Und es ist jetzt Zeit, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und der zweite Teil beschreibt letzten Endes eine positive Leitidee, wie wir damit umgehen. Das ganze Buch ist eigentlich für mich ein Liebeserklärung an das Leben. Es ist kein Wirtschaftsbuch, sondern eher eine philosophische Behandlung, Betrachtung der Gegenwart. Und es geht halt darum, dass in dieser permanenten Suche nach mehr, Suche nach Glückseligkeit, Suche nach Sinnhaftigkeit, dass es eigentlich das Ganze eine wunderschöne Reise sein kann. Eine wunderschöne Reise, aber nach nirgendwo hin, höchstwahrscheinlich mit einem tödlichen Ausgang. Und es liegt an uns, diese wunderschöne Reise mit Sinnhaftigkeit zu füllen. Und das setzt voraus, dass wir aus dem gegenwärtigen Modus des Misstrauens, wo wir versuchen, durch Informationen und Daten alles zu validieren und Transparenz zu schaffen, dass wir in einen Modus des Vertrauens einsteigen, dass wir die Strategie des Vertrauens wählen, dass wir vertrauen in andere Menschen, an andere Menschen. Natürlich mit dem Ergebnis, dass wir dann auch Rückschläge erleiden, dass wir auch einen Preis dafür bezahlen müssen. Aber es ist genau jener Preis, der unser Leben auch lebhaft macht, der uns zum Lernen bringt und letzten Endes auch die Möglichkeit uns geben, so eine Art Sinn in das Leben zu geben. Und das ist eben die Herleitung über diese Liebe oder halt das Menschsein, ein Mitmensch zu werden, dass wir in interdependenten Zusammenhang mit anderen Menschen leben, dass genau das ist das, was wir heute neben der weiteren technologischen Entwicklung benötigen. Wir brauchen auf der einen Seite ganz viel neue Technologien. Und auf der anderen Seite brauchen wir ein hohes Vertrauen in Menschen, in der Positive. Wir brauchen eine positive Leitidee für die Menschen, die uns jetzt aus dieser gefühlten Zeit der Negation und Negativität, Cancel Culture und Woke-Kapitalismus rausführen können. Und das ist das Versuch mit das infizierte Denken, frisch und nachhaltig auf Hanf gedruckt. Kann es aber nicht rauchen, ne? Das ist, das sollte man nicht tun. Aber ansonsten ist das über eineinhalb Jahre mein Bestes, was ich von mir geben konnte zu der heutigen Situation, auch mit einer Art Denkschule, Denkanstoß für, wie wir mit der Zeit heute umgehen, nachdem ich im letzten Buch Quantenwirtschaft eben die Probleme schon 2018, 2019 beschrieben habe, die ich ja heute durch Corona viel intensiver erlebe als das, was ich mich vorgestellt habe, weil ich hatte auch nicht die Pandemie auf dem Schirm. Ich dachte, es wird 10 Jahre dauern, jetzt ging es halt 2 Jahre. Das heißt, wir haben auch mit der Positivität das Vertrauen und uns zusammenzuraufen, haben jetzt kürzere Zeiten als die 10 Jahre, die ich erstmal skizziert habe. Das heißt, jetzt liegt es an uns, wir müssen uns aktivieren. Abschließend dazu, die größte Herausforderung für die Menschheit ist letzten Endes, wie aktivieren wir 8 Milliarden Menschen? Wir müssen alle was tun und das ist unsere Aufgabe. Wir haben dieses eine Leben, beziehungsweise wir haben 2 Leben. Wir haben ein Leben, bis wir merken, dass das Leben endlich ist und dann können wir anfangen, das Leben zu leben. Und jetzt liegt es an uns. Wir sind die genialsten Problemlöser, die je auf diesem Planeten gelebt haben. Wir haben das Geld, wir haben die Technologien, jetzt müssen wir es nur tun.
Super, deine Positivität ist auf mich übergegangen. Ich glaube auch an unsere Zuschauer zu Hause. Also man nimmt einen guten Schuss Rock'n'Roll an das, mischt ein bisschen praktische Philosophie hinzu und ich denke, dann wird die Welt gut neu vermessen durch dich. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir sind auch leider jetzt schon am Ende angekommen. Meine 3 Juwelen aus unserem Gespräch zusammengefasst. Lern ins existenziell. Neugier darf gelernt werden, also raus aus der Kultur des Misstrauens hin in eine Vertrauenskultur. Es geht nicht mehr um Gewinnen oder Verlieren, sondern um eine stetige Balance und Beständigkeit. Das heißt, der zweite Juwel für mich wäre, wir dürfen das Zusammenspiel von Verletzlichkeit und Unperfektem erlauben, eine Fehlerkultur erlauben, und das ist die Grundlage für die Stabilität der Wirtschaft. Und mein dritter Juwel ist Vorsicht vor der Meetingfalle. Du hast es so schön genannt, vom Zoom zum Zombie. Meetingkulturen sollen hinterfragt werden, stattdessen Co-Creation-Treffen fördern und Thinktanks. Denn es geht nicht nur um Transparenz und Transportieren von Wissen, sondern um gemeinsames Schaffen und gemeinsames Geschichtenschreiben. Lieber Anders, ganz herzlichen Dank für deinen Gedankentank. Der hat die grauen Zellen tanzen lassen. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du mein Gast warst. Und liebe Zuhörer, wenn ihr bereit seid für neue Dellen im eigenen Denkkosmos, dann laden wir euch herzlich ein zu unserem Best Practice Day 2022. Unser Jahresevent im nächsten Sommer geht mit dir, Anders, als Speaker an den Start und taucht mit dir ein in die Neuvermessung der Welt. Dann nochmal richtig im Deep Dive. Weitere Infos gerne. Noch mehr zum Kongress und zu Anders findet ihr unter www.bestpracticeday.com. Ich bin sicher, dass diese 25 Minuten eurer Zeit absolut lohnendes Invest waren. Danke, dass ihr uns ein Ohr geschenkt habt. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf euch. Eure Janice Köser.